Ich sagte, ich möchte heute und morgen und übermorgen bis Mittwoch von der Mitte unseres Glaubens sprechen. Wenn wir von dem Zentrum unseres Glaubens sprechen, dann können wir das nicht ohne, dass wir von der Schöpfung Gottes sprechen. Und ich bin froh, dass wir das heute zweimal thematisiert haben, im Lied und im Gebet. Was ist das Wichtige an der Schöpfungsgeschichte? Die Geschichte will uns sagen, die Schöpfungserzählung 1. Mose 1 will uns sagen, die Geschichte des Menschen begann damit, dass er mit Gott im Frieden lebte. Dass er im Zustand einer intakten Gemeinschaft mit Gott lebte. Das ist eine ganz zentrale Botschaft von 1. Mose 1. Der Hebräer würde sagen, der Mensch lebte mit Gott im Shalom. Im Frieden, aber Frieden, das hebräische Wort das Shalom, das wir mit Frieden übersetzen, meint eben dies, dass eine Gemeinschaft besteht, die in Ordnung ist, die okay ist, wo sich beide verstehen und wo gegenseitige Liebe das Selbstverständliche ist. Worin äußert sich nun die intakte Gemeinschaft des Menschen mit Gott dadurch, dass Gott mit dem Menschen im Gespräch ist? Er redet ihn ja an. Er redet, sagt zu der Frau und dem Mann, zu dem Mann und der Frau, seid fruchtbar und vermehrt euch und herrscht über die Erde und macht sie euch untertan. Aber in dieser Anrede, dass Gott dem Menschen sagt, herrscht über die Erde, erschöpft sich nicht sein Reden. Er gibt sozusagen das Herrschen des Menschen nicht an den Menschen ab, sondern Gemeinschaft geschieht in einem gemeinsamen Herrschen. Denn die Menschen sind nur Standbild Gottes. Ich komme nachher noch zu unserer Fehlinterpretation, christlichen und ja abendländisch-christlichen Fehlinterpretation des Wortes Gottes Ebenbild. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, was heißt das? Im alten Orient war es so, da gab es auch große Reiche. Also die Assyrer, die Babylonier, die Hethiter, der Ägypter, später auch das erste Reich, das dritte ägyptische Reich, hat auch ausländische Mächte beherrscht. Wie hat man das gemacht? Ohne Fernseher, ohne Internet, ohne die modernen Mittel, mit denen wir heute über die Welt herrschen können. Dadurch, dass der siegreiche Großkönig in den Ländern, die er erobert hatte, seine Statue aufstellte. Ein Standbild von sich. Ja, ist ja bald schon 30 Jahre her, dass in Tschechien, in Prag, die Lenin-Statue gestürzt wurde und damit der Aufstand der Tschechen gegen die Sowjets signalisiert wurde. Das gibt's auch in unserer Zeit. Im Westen, da hingen dann nur an den Amtsstuben die Bilder der amerikanischen Präsidenten an der Wand. Aber das ist was ganz Ähnliches. Im Alten Testament heißt es das Wort Bild, das hier für das Bild Gottes verwendet wird, ja, Zelem Elohim, Bild Gottes. Zelem heißt erstmal Standbild. Dann kann es auch ein Relief sein, das man in den Felsen schlägt oder in einen großen Stein, das aber so dieselbe Funktion hat wie ein Standbild. Und ein einziges Mal heißt dieses Wort auch Bild, also so wie Fotografie oder sowas, was in den Amtsstuben hängt. Und meint immer dies, Gott stellt den Menschen als sein Standbild auf die Erde. Das ist der Sinn menschlichen Lebens, dass durch mein Leben zum Ausdruck kommt, die Welt hat einen Schöpfer und die Welt hat einen Herrscher. Mein Leben soll die Herrschaft Gottes erkennbar machen und auch in erfahrbare Weltwirklichkeit umsetzen. Da, wo ich lebe, soll Gottes Herrschaft erlebbar sein, in meinem Umgang mit den Menschen. Das meint das Wort Standbild Gottes. Und darum ist das, Das ist natürlich die höchste Ehre des Menschen. Das wird den Tieren nicht zugesprochen. Sie dürfen nicht Standbilder Gottes sein. Durch das Leben der Tiere soll nicht Gottes Herrschaft über die Welt erkennbar werden. Nur durch das Leben des Menschen soll Gottes Herrschaft über die Welt erkennbar werden. Das ist die größte Ehre, die dem Menschen zugesprochen werden kann. Und gleichzeitig auch seine Begrenzung. Denn das Standbild des Königs versteht sich von selbst. Er ist nicht der König selber. Es ist nur Standbild. Und diesen Gedanken denkt die christliche Theologie so gut wie gar nicht. Die Dogmatik, weil sie sich mit großen Konzepten beschäftigt und nicht mit der Bibel. Aber Exegeten haben das herausgefunden und sagen das auch so. Und ich sage, hier haben sie absolut recht. Die Bibel begrenzt das menschliche Sein durch den Begriff Standbild Gottes. Der Mensch ist eben nicht Gott, heißt das gleichzeitig immer, sondern ist nur das Standbild. Er ist sozusagen das Medium des Herrschens Gottes. Mann und Frau. Dort, wo Gott den Menschen auf die Erde stellt, soll als Königsstandbild, wird der Mensch an der Herrschaft Gottes beteiligt. Und diese Herrschaft Gottes ist zum Segen der Welt. Solange sie also akzeptieren, dass sie nur Bild des Königs sind und nicht der König selbst, herrscht zwischen dem König und Gott Shalom. Eine intakte Gemeinschaft. Oder wie wir eben gerade gesungen haben, damit gibt der Mensch Gott die Ehre. Der Mensch gibt Gott die Ehre dadurch, dass er sagt, du bist der Herr und ich bin der Knecht. Du bist der König und ich bin nur dein Standbild. Du herrschst. Mein Herrschen ist die Umsetzung deiner Herrschaft. Mein Herrschen ist aber nicht mein Willkürherrschen. Sondern wenn ich herrsche, soll dadurch zum Ausdruck kommen, dass du der Herr bist. Das bedeutet Gott die Ehre geben. Und wenn der Mensch Gott so die Ehre gibt, dann herrscht zwischen Gott und seinem Geschöpf Mensch Shalom, intakte Gemeinschaft. Und das, liebe Geschwister, das ist Leben. Leben im Vollsinn, das ist der Sinn unseres Lebens. Dass wir Gottes Herrschaft zum Ausdruck bringen. Versteht ihr, dass es jetzt völlig wurscht ist, ob ich Straßenfeger bin oder Professor? Die Aufgaben sind verschieden. Der Straßenfeger hat wie der Professor durch sein Leben, wenn er Christ ist, zum Ausdruck zu bringen, durch mich herrscht Gott. Und die Hausfrau, die die Windeln wäscht und das Mittagessen kocht und selten auf die Straße kommt, die ist macht keine schlechtere Arbeit, als was weiß ich nicht, als wenn sie als Chefin irgendwie einen großen Betrieb leiten würde. Wichtig ist immer dies, dass durch meine Aktivitäten, egal was ich tue, zum Ausdruck kommt, Gott herrscht durch mich. Diese Welt hat einen Herrn. Und gestern habe ich mir das wieder klar gemacht, als ich meine jüngste Enkeltochter wickelte. Das tue ich jetzt als Aufgabe für Gott. Ich möchte das für uns Christen nochmal bündeln. Ich habe hier eine Menge Dinge vorausgesetzt und die will ich jetzt klären. Das im Alten Testament verkündete Menschenbild gehört zum Zentrum und zur Mitte unseres Glaubens. Der Mensch ist Standbild Gottes. Nicht gehört zur Mitte unseres Glaubens, dass, wie soll ich sagen, die Lehre von der Gottesebenbildlichkeit, wie sie immer in unseren Gemeinden auch gelehrt wird. Nach dieser Lehre der Gottesebenbildlichkeit des Menschen soll die sogenannte Gottesebenbildlichkeit darin bestehen, dass der Mensch etwas besitzt, was dem Tier fehlt. Also eine Eigenschaft hat, was dem Tier fehlt. Und diese Eigenschaft ist der Verstand. Ja, die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch so. Das unvernünftige Tier, sagen wir. Ja, der Mensch ist vernünftig. Der Mensch hat Verstand. Im Gegensatz zum Menschen hat das Tier keinen Verstand und hat keine Vernunft. Der Mensch hat Verstand, Vernunft und die Fähigkeit, vernünftig zu denken. Also sich zu entscheiden oder zu lernen. Aber dass die Tiere lernen, das weiß man heute auch. Darin unterscheidet sich der Mensch überhaupt nicht vom Tier. Das Besondere aber an der Vernunft ist, also und hier hat der griechische Philosoph Aristoteles einfach Kirchengeschichte geschrieben, obwohl er vor Jesus lebte und Jesus nie begegnet ist und nie Christ sein konnte und auch nicht wollte. Aber er hat unser Verständnis von der Gottesebenbildlichkeit geprägt. Er sagt nämlich, Gott hat nur dem Menschen Vernunft gegeben, ja? Und das Stichwort des Philosophen Kant, ein Vorläufer der Aufklärung, ist ja Vernunft. Die Aufklärung ist von dem Begriff der Vernunft geprägt und begeistert. Die Vernunft lässt den Menschen das Gute tun. Das hat alles seine Wurzeln bei Aristoteles. Der sagt nämlich, die Vernunft ist keine menschliche Eigenschaft, sondern eine göttliche Eigenschaft. Die Tiere haben nur irdische, schöpferische Eigenschaften, also Geschöpfeigenschaften, und der Mensch ist auch ein Geschöpf, aber er hat eine göttliche Eigenschaft. Etwas Göttliches ist in dem Menschen drin, nämlich die Vernunft. Die Vernunft ist keine menschliche Eigenschaft, sondern die pflanzt die Gottheit dem Menschen ein. Und nach Aristoteles nur dem Mann. Und darum ist die Frau, und die Vernunft befähigt den Menschen, sich zu entscheiden. Die Vernunft macht den Menschen frei. Und darum hat der Mensch im Unterschied zum Tier eine Entscheidungsfreiheit. Er ist ein Wesen, das sich frei entscheiden kann. Steht alles nicht in der Bibel. Haben wir alles von Aristoteles, dem griechischen Philosophen, der im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt lebte. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, das sich frei entscheiden kann. Und das ist eben göttliche Eigenart und nicht menschliches Schöpfungsphänomen. Nun hat Gott nach Aristoteles nur dem Mann Vernunft gegeben. Die Griechen sind ja 300 Jahre, die Juden 300 Jahre von den Griechen besetzt gewesen, haben die griechische Kultur übernommen, und in einem späten Buch, das nicht in den Kanon aufgenommen wurde, jedenfalls nicht bei uns Evangelischen, Jesus Sirach, da rät ein Jude, der zur Zeit der griechischen Besetzung lebt und sehr geprägt ist vom griechischen Denken, rät dem jüdischen Mann: Unterhalte dich nicht so viel mit deiner Frau, das kann deiner Intelligenz schaden. Also das ist auch ins Judentum reingekommen, ja. Und weil der Mann Anteil hat an der Vernunft und nur von Gott Vernunft gekriegt hat und die Vernunft auch immer nur an die Söhne weiter vererbt und gemeinerweise nie an die Töchter, bleiben die Mädchen immer dumm, die brauchen auch nicht in die Schule zu gehen, die Mädchen bleiben dumm und die Männer sind schlau. Die haben die Führung, die treffen die Entscheidungen, und die Männer sind vor allen Dingen, auch nach Aristoteles, Gottes Ebenbilder. Aber die Frau nicht. Jetzt wissen wir, woher unsere Gedanken kommen, dass die Frau nicht Gottes Ebenbild ist. Kommt auch von Aristoteles, weil die Frau eben keine Vernunft hat und nur der Mann Vernunft hat. Also, bei Aristoteles hat der Mensch etwas als Eigenschaft, was dem Tier fehlt. Und genau das sagt das Alte Testament nicht von der Gottes Ebenbildlichkeit. Und jetzt kommt noch was Tragisches hinzu. Jetzt im Mittelalter ist dieses Denken eingedrungen in die kirchliche Lehre, die sogenannte Scholastik, die Schultheologie des Mittelalters. Und da sagen sich die Theologen: ja, komisch, der Mensch nach dem Sündenfall, der kann ja immer noch denken, trifft immer noch Entscheidungen, der kann immer noch lernen. Also im Sündenfall muss dem Menschen etwas, nicht alles verloren gegangen sein, nicht die ganze Gottesebenbildlichkeit. Und dann kommt dieser, ich würde fast sagen, Irrlehrer auf, dass man sagt, ja, ein bisschen von der Gottesebenbildlichkeit hat der Mensch immer noch behalten. Denn er kann sich ja auch als sündiger, gefallener Mensch, von Gott gelöster Mensch noch frei entscheiden und kann noch denken. Merkt ihr, woran wir uns orientieren? An unseren Erfahrungen, aber nicht an der Bibel. Gott sei Dank hat Martin Luther, dessen Jahr wir jetzt hier 500-jähriges Jubiläum wir jetzt in diesem Jahr feiern, mit diesem unbiblischen Gottesbild Schluss gemacht. Er kriegte einmal von Erasmus von Rotterdam, das war sozusagen der Vertreter der katholischen Seite, ein Humanist aus Rotterdam, eine Schrift zugeschickt: vom freien Mensch, Willen des Menschen, ja? Vom freien Willen des Menschen. Und jetzt bitte soll der Ketzer doch darauf antworten. Hat Luther auch gemacht, hat eine seiner tiefsinnigsten Schriften verfasst, die hieß vom unfreien Willen des Menschen. Und da hat Luther ein ganz wesentliches Anliegen von Paulus aufgegriffen, dass der Mensch nämlich von der Sünde beherrscht ist und gar keinen freien Willen hat, dass es nichts am Menschen gibt, was nicht von der Sünde erfasst wurde. Aber dort, wo der Mensch noch Gottes Ebenbildlichkeit behalten hat, weil er ja noch ein Stückchen frei sich entscheiden kann. Da muss also irgendetwas am Menschen nicht von der Sünde erfasst worden sein. Muss man sich mal klar machen, welche Konsequenzen das hat, wenn man sich an Aristoteles orientiert. Luther hat das wieder neu entdeckt, leider haben das seine Kinder verraten und das ist auf uns als Evangelikale gekommen dann, diese Rückkehr zur mittelalterlichen Theologie. In dem rationalistischen Menschenbild von Aristoteles, bei dem sich die Gottesebenbildlichkeit eben im Vernunftbesitz zeigt, behält der Sünder, der von Gott durch seine Meuterei getrennte Mensch, die sogenannte Gottesebenbildlichkeit teilweise. Und das heißt eben, etwas konnte am Menschen konnte sich der Sünde und ihrer Kraft und ihrer Herrschaft entziehen. Aber das gibt es nicht. Denn in der Schöpfungsgeschichte sagt Gott, wenn ihr von diesem Baum esst, wenn ihr euch von mir emanzipiert, dann werdet ihr sterben. In dem Augenblick werdet ihr sterben, dann seid ihr tot. Und das sagt die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja in aller Klarheit, da sagt der Vater, mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er war ganz tot, da ist nicht nur ein Stückchen frei und lebendig geblieben, was er dann mitbringen konnte. Nein, der Sohn war ganz tot. Und bis heute äußert sich das selbstmächtige Herrschen des Königsmensch in allen Formen des Machtmissbrauchs. Solange der Mensch unter Gottes Herrschaft geherrscht hat, war dieses Herrschen Segen für die Schöpfung. Heute führt es zu Tod und Terror, zur Umweltzerstörung und Gewaltanwendung, zur Ausbeutung von Natur und Menschen. Das, was wir gerade aus Syrien und im Irak erleben, das ist, oder was in Amerika passieren könnte, diese Polemik mit Lügen und Hassbotschaften, ein Ausdruck der Sünde. Der Mensch kann nicht mehr, der sich von Gott gelöst hat, zum Segen der Menschheit herrschen. So, von hier aus ist der Weg zur Mitte unseres Glaubens als Christen nicht mehr weit. Ich will drei Punkte nennen. Erstens, Gott schuf uns Menschen als sein Königsstandbild, damit wir den Segen seiner Herrschaft an seine Schöpfung weiterreichen. Das ist christliche Ethik. Den Segen der Herrschaft Gottes an seine Menschen weiterreichen. Zweitens, seitdem wir Menschen uns aus der Herrschaft des Königs gelöst haben, haben wir als selbsternannte Könige unsere Gottesebenbildlichkeit an Gott abgegeben, und zwar komplett und nicht nur ein bisschen. Wir wollen ja nicht nur ein bisschen König sein, sondern wir wollen komplett König sein und komplett nicht mehr nur Standbild sein. Seitdem wir jetzt also als selbsternannte Könige über die Welt herrschen, verderben wir die gute Schöpfung Gottes ununterbrochen. Und drittens, der Radikalität der Sünde mit ihrer Folge, vollständiger Verlust der Gottesebenbildlichkeit, entspricht die Radikalität des neutestamentlichen Rettungsgeschehens. In Christus, so sagt Paulus, und in Christus ist eine feststehende Redewendung, das heißt durch Kreuz und Auferstehung. In Christus durch Kreuz und Auferstehung gibt es die Möglichkeit, eine neue Kreatur zu werden, neue Schöpfung. Ich glaube, ich nehme mal an, hier sitzen mehrheitlich neue Kreaturen, Neuschöpfungen Gottes. Wer sich Christus anvertraut hat und seinen Leiden und Sterben und der Gabe seines neuen Lebens, der kann wieder die Funktion des Königsstandbildes einsetzen, wie von seinem Schöpfer gedacht und damals auch ins Leben gerufen und verwirklicht und durch die Sünde unmöglich gemacht. Als neue Kreatur Gottes sind wir Christen wieder beauftragt, für unsere oder für Gottes Welt ein Segen zu sein, weil, wie Paulus im Epheserbrief sagt, wir den neuen Menschen, der nach Christus gebildet ist, also nach Gott geschaffen ist, so den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, anziehen können. Da bin ich fantastisch. Ja, wir haben von dem Kleid der Liebe gesungen heute Morgen, dass Gott uns umlegt. Und jetzt setzt man für Liebe den neuen Menschen ein. Gott legt euch einen neuen Menschen um. Und den sollen wir ausfüllen, den sollen wir leben. Und das bedeutet aber in erster Linie, wir erkennen Gott als unseren Herrn an. Als neue Kreatur Gottes sind wir Christen wieder beauftragt, für unsere Welt oder für Gottes Welt besser ein Segen zu sein. Licht in der Finsternis zu sein, haben wir auch heute Morgen gesungen. Licht in der Finsternis zu sein. In der Finsternis und Dunkelheit der Welt Nacht, an dem sich die anderen Menschen orientieren können. Nicht weniger und nicht mehr. Einfach ein Segen für unsere Welt sein. Denn mehr geht nicht. Ein Segen sein für Gottes Schöpfung. Nicht weniger als dies meint der Herrschaftsauftrag Gottes an den Mann und die Frau. Sie sollen die Herrschaft des Schöpfers über die Schöpfung in erkennbare und erfahrbare Segenswirklichkeit ummünzen. Ich möchte jetzt kurz noch auf die Geschichte der Sünde eingehen, der Trennung von Gott. Was geschieht denn im sogenannten Sündenfall? Da geschieht eben dies, dass der Mensch sich entschließt, ab heute will ich nicht mehr nur Standbild sein. Ab heute trete ich Gott als König gegenüber. Ich kann selber über mein Leben herrschen. Das wird in der Sündenfall-Geschichte so ausgedrückt, dass die Schlange der Frau anbietet, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Luther hat das leider sehr unglücklich übersetzt, ihr werdet zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Das hätte im Hebräischen anders gestanden. Gut und Böse ist im Alten Testament einfach ein Synonym, also ein anderes Wort für alles. Es gibt genügend Stellen, wo Gutes und Böses alles meint. Oder wenn man sagt, nichts, dann sagt man weder Gutes noch Böses. Absalom redete mit seinem Bruder Amnon, weder Gutes noch Böses. 2 Jahre lang haben die kein Wort miteinander gewechselt. Und dann bringt der Absalom seinen Bruder um. Der durfte dann natürlich nichts von seinen Plänen erfahren. Er redet mit dem weder Gutes noch Böses, das heißt nichts. Gutes und Böses heißt also alles. Die Schlange sagt, und erkennen meint so viel wie können. Im Hebräischen ist erkennen viel mehr als ein intellektueller Vorgang. Es hat immer das Handwerkliche, das Tun als Pendant, als zweite Seite. Ihr werdet Gutes und Böses erkennen, heißt, ihr werdet alles in eurem Leben selber können. Ihr braucht Gott nicht mehr dazu. Das ist die Aussage dieses Angebotes. Sagt doch selber Gott. Fragt doch nicht immer euren Gott und Schöpfer. Ihr könnt selber über die Welt herrschen. So. Und damit hat sich der Mensch Gott auch zum Feind gemacht. Die Sündenfallgeschichte enthält 2 Fluchworte Gottes, muss man sich mal klar machen. In Genesis 1 ist immer wieder vom Segen Gottes die Rede. Gott segnet, Gott segnet, Gott segnet. Nach dem Sündenfall wird gleich 2-mal gesagt, Gott verfluchte die Schlange und den Erdboden. Gott reagiert auch auf das Tun des Menschen. Gott, der Mensch, macht sich mit seinem Ausbrechen aus der Gottesebenbildlichkeit Gott zum Feind. Zugleich aber zeigt die Geschichte, dass Gott zwar die biblische Geschichte das akzeptiert, respektiert, dass der Mensch das tut, nicht mehr Ebenbild sein will, aber er akzeptiert es nicht. Und darum spricht er einen Fluch über die Menschheit aus. Diesem Fluch aber steht ganz merkwürdigerweise etwas anderes gegenüber. Von Anfang an bemüht sich Gott immer noch um den Menschen. Nachdem Adam und Eva da, heißt es noch nicht so, doch, nee, heißt es noch nicht so. Also ich nenne sie aber mal Adam und Eva, sich selber zu Göttern gemacht haben, merken sie auf einmal, wir haben Gott verloren und verstecken sich vor Gott. Und jetzt kommt Gott und geht dem Menschen nach. Adam, wo bist du? Und er sucht ihn im Garten Eden, bis er den Menschen gefunden hat. Gott geht dem Menschen nach. Gott ruft nach ihm, sucht ihn. Ihn, der sich vor ihm versteckt. Und dann schneidert Gott dem Mann und seiner Frau gute, praktische Fellkleidung, mit denen er die von den Menschen dilettantisch zusammengesetzten Blätterkleider ersetzt. Darin kann man sich doch gar nicht bewegen. Bitte schön, hier ein Opfer Gottes zu sehen, ist einfach nur irrsinnig und widersprüchlich. Gott muss niemandem ein Opfer darbringen. In dem Augenblick wäre er nicht mehr Gott. Also hier findet nicht ein Opfer statt. Gott schlachtet einfach nur ein Tier, um den Menschen etwas Gutes zu tun. Sie sollen gute, praktische Fellkleidung kriegen. Gott kümmert sich um den Menschen. Und dann kommt der Kain. Ja, der wird auch von seinem Erdboden hinweg verflucht und soll flüchtig und unstet sein. Und Gott kümmert sich aber auch noch um diesen Kain, der vor seinen Mitmenschen auf der Flucht ist. Und sagt, ich persönlich schütze dich, Kain. Du hast zwar kein Zuhause mehr, aber auf deinem Unterwegssein, auf deiner Flucht, werde ich für dich da sein und werde ich dich schützen. Und wer dir etwas tut, an dem werde ich mich rächen. Das brauchst du nicht zu machen. Und schließlich geht Gott noch einmal auf die Menschheit zu, nach seinem großen Gericht mit der Sintflut, heftet er den Regenbogen in die Wolken. Wisst ihr, was auf Hebräisch Regenbogen heißt? Es gibt kein Wort für Regenbogen. Das heißt Kriegsbogen, Keshet. Der Regenbogen, natürlich, der erscheint als Regenbogen. Aber derjenige, der die Geschichte erzählt hat, sagt, das ist eigentlich ein Kriegsbogen. Und Gott hängt den in die Wolken an den Nagel und sagt, vorbei der Krieg. Jetzt gibt's keinen Krieg mehr zwischen mir und der Welt. Gott geht wieder dem Menschen nach, der Menschheit, die er gerichtet hat in der Sintflut. Und beendet den Krieg und macht Frieden mit ihm. Und dann kommt die letzte Geschichte in der Urgeschichte. Der Turmbau. Da hebt sich wieder der Mensch. All diese Urgeschichten sind ja Sündenfallgeschichten, die davon erzählen, wie der Mensch gegen Gott rebelliert und sein Leben ausweiten will und immer das Gegenteil erreicht. So auch in der Turmbaugeschichte. Und komischerweise haben wir hier kein Wort darüber, dass Gott sich noch einmal um die Menschheit kümmert. Die Einheit der Welt zerbricht, die Einheit der Kultur zerbricht. Es gibt unterschiedliche Völker und damit auch unterschiedliche Kriegsvölker. Und es wird kein Wort darüber verloren, dass Gott hier nochmal ein Pflaster aufklebt, eine Wunde verbindet. Will Gott die in viele verfeindete Völker und Sprachen zerbröselte Menschheits- und Menschengemeinschaft jetzt ihrem Schicksal überlassen? Gibt es tatsächlich keine Chance mehr, dass die Geschöpfe zu ihrem Schöpfer zurückfinden? Mit der Turmbaugeschichte wird wirklich eine hoffnungslose Ausweglosigkeit menschlicher Sünderexistenz formuliert. Und das gehört ja auch zum wohlbekannten Grundbestand christlicher Dogmatik. Das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Dieser Missklang, mit dem die Urgeschichte endet, will sagen, Gott macht so wie bisher nicht mehr weiter, dass er der gesamten Menschheit die Hand zur Versöhnung hinreicht. Nein. Aber er hat etwas ganz anderes vor. Gott beruft sich einen einzigen. Einen, dem er die Tür wieder öffnet zu der Gemeinschaft mit sich. Die Tür, die durch die Sünde eindeutig und ein für allemal geschlossen war. Für einen Menschen öffnet Gott diese Tür und das ist Abraham. Dem gibt Gott die Chance, wieder in seiner Gemeinschaft leben zu dürfen. Die, die er ursprünglich gedacht hat, in dieser Gemeinschaft. Und diesen einen trifft unvermittelt Gottes Wort in seiner heidnischen Welt und Umwelt. Und dieser eine hört, anders als Kain, der sagt, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, du hast mir nichts reinzureden, ob ich meinen Bruder umbringen will oder nicht, das ist meine Sache. Abraham hört und Abraham gehorcht. Abraham öffnet sich Gottes Reden, Abraham lässt Gott wieder Herr sein und er ist der Diener. Er lässt Gott König sein und er will nicht mehr sein als Standbild. Es ist der Akt, mit dem Gott das Unmögliche möglich macht, nämlich dass ein Mensch aus der verfluchten Gotteseinsamkeit wieder zurückkommt in die Gemeinschaft mit Gott, in die Leben und Segen spendende Gottesgemeinschaft zurückfindet. Es ist die ungeahnte Chance, mit Gott Gemeinschaft haben zu dürfen, wieder neu, die verlorene, unwiederbringliche Gemeinschaft wieder neu geschenkt zu kriegen, leben zu dürfen. Diesen Vorgang beschreiben die beiden Bundesschlüsse Gottes mit Abraham. Und das ist sozusagen der Beginn der Heilsgeschichte. Und das möchte ich kurz entfalten. 1. Mose 15 und 17. Gott sagt dem Abraham, pass mal auf, Abraham, er hat dir versprochen, du kriegst einen Sohn und wirst ein großes Volk. Das passiert 10 Jahre lang nicht. Da offenbart sich Gott nochmal dem Abraham und redet nochmal mit ihm und sagt, jetzt schließe ich einen Bund mit dir. Abraham soll Tiere zerteilen, Vögel und Säugetiere, soll die in der Mitte durchschneiden und dann die Hälften sich gegenüber hinlegen, dass in der Mitte ein Gang entsteht. Und dann geht Gott durch Gott selbst, geht durch diesen Mittelgang hindurch und ruft seinen eigenen Namen aus. Das heißt, und zwar in Form einer Feuerfackel. Abraham sieht Gott nicht, Gott verbirgt sich in dieser Feuerfackel. Ja, und der Erzähler sagt, da geht Abraham in Form einer, Yahweh in Form einer Feuerfackel durch diese Tierhälften. Man weiß heute, da wird nicht ausgesprochen, was Gott gesagt hat. Aber man kennt genügend assyrische und hethitische Bundesschlüsse, hat man in Unmengen, in großer Zahl gefunden, die genau dieses Ritual haben. Und hier greift Gott einfach auf einen uralten, vorderorientalischen Bundesschlussritus zurück. Also diese Bundesschlussformulare aus Assur und dem Hitterreich, die sagen genau dasselbe. Da werden Tiere geschlachtet, in der Mitte geteilt, sich gegenüber hingelegt und dann geht der Großkönig, der gerade den Krieg gewonnen hat, durch diese Tierhälften und sagt zu dem Kleinkönig, den er gerade besiegt hat, also der Starke sagt zu dem Schwachen, der Herr sagt zu seinem Diener, ich übernehme alle Verpflichtungen, dich und dein Volk am Leben zu erhalten. Und wenn ich diese Verpflichtung nicht mehr einhalte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Das ist eine altorientale Selbstverwünschung sozusagen, ja, mit der man dem anderen signalisiert, ich meine es ernst, ich werde mich an diese Zusage halten. Und auch im Alten Testament kommt das einmal vor. Das tun einmal die Patrizier, also die Herren, die Herrenschicht von Jerusalem, entlässt ihre Sklaven in die Freiheit. Dann schafft man wieder diese Tierhälften nebeneinander, den Gang in der Mitte, und die Patrizier gehen da durch und sagen, wenn wir euch wieder in die Sklaverei zurückholen, dann soll es uns so gehen wie diesen Tierhälften. Dann sollen wir auch Leichen werden, ja? Und sie holen die Sklaven wieder zurück. Gott schickt ihnen Jeremia und sagt, sag ihnen Folgendes, ich habe euren Schwur gehört, eure Selbstverwünschung. Und ich habe auch gesehen, dass ihr die wieder zurückgeholt habt, eure Sklaven. Und daran wird es euch so gehen, wie ihr über euch selber als Selbstverwünschung ausgesprochen habt. Und das passiert auch, ja. Jerusalem wird erobert und vor allen Dingen die Patrizier, die Reichen und die Mächtigen in Jerusalem trifft es. Also Gott lässt sich hier auf ein Bundesschlussritual ein, das jedem Kind in Israel bekannt ist und auch Abraham bekannt ist. Und Abraham versteht sofort, ich muss zu diesem Bundesschluss keinen Beitrag leisten, keine Vorleistung, aber auch keine Gegenleistung erbringen. Gott erwartet nichts. Er ist der einzig Gebende. Und ich muss nur Ja sagen. Ich muss mich nur in diesen Bund hineinstellen. Ich muss mich beschenken lassen. Und in der alttestamentlichen Wissenschaft nennt man darum auch diese Bundesschlüsse Geschenkbund. So beginnt die Heilsgeschichte. Und 1. Mose 17 ist dasselbe. Will ich jetzt nicht erklären aus Zeitgründen. Die Heilsgeschichte beginnt damit, dass Gott ein Versprechen macht, bei dem er einen Bundesschluss abschließt mit dem Menschen Abraham, bei dem Abraham keine Gegenleistung zu erbringen hat und erst recht keine Vorleistung. Abraham, wenn du mir schön gehorchst, dann gilt der Bund. Nein, Gott sagt einfach nur, ich beschenke dich, Abraham. Und der zweite Bund, der beinhaltet die Beschneidung, die Forderung nach der Beschneidung. Und die Beschneidung hat für den Israeliten hauptsächlich den Sinn, den Menschen zu vergewissern, jawohl, der Bund gilt. Die Beschneidung ist für Israel ein Vergewisserungszeichen. Gott hat uns alles geschenkt. Und wenn wir sündigen und gegen seine Gebote verstoßen, später dann natürlich, gibt er noch keine Gebote. Wenn wir sündigen, dann gilt der Bund trotzdem. Denn dieser Bund ist ohne Gegenleistung auf uns gekommen. Und genauso läuft die Rettungsgeschichte ab. Ihr stellt euch vor, die 2. Mose 3,1 beginnt ja mit einer Not. Die israelitischen Stämme, die hebräischen Stämme sind das Sklaven. Und man fragt sich, es sind schon 400 Jahre, was macht denn Gott mit seiner Verheißung? Wo bleibt die Verheißung? Denn es findet gerade der erste Holocaust-Versuch der Geschichte statt. Alle männlichen Neugeborenen sollen im Nil entsorgt werden, zack, ins Mittelmeer gespült werden. Eine Generation später gibt es kein Volk Israel mehr. Holocaust. Und die Menschen sind Sklavenhebräer. Die können sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Völlig hilflos, völlig ausgeliefert dem überlegenen Gegner. Sie können nichts machen. Aber da ist Gott. Als Gott im Moseberuf sagt er, ich weiß, Mose, die Hebräer, die Ägypter gucken weg, wenn die Hebräer schreien und um Hilfe schreien. Und wenn sie Schmerzen haben und sie hören weg. Aber ich habe das Elend meines Volkes Israel gesehen. Und ich habe seinen Hilfeschrei gehört. Und Mose, ich bin jetzt herabgekommen, richtig herabgestiegen, wie auf einer Treppe, um euch zu helfen. Ich will Israel retten. Ihr werdet euch nicht retten, ich rette euch. Gott verwirklicht seinen Geschenkbund so, dass die Rettung nur sein eigenes Werk ist. Im Anfang glaubt der Pharao noch, er könnte mit den Israeliten Katz und Maus spielen. Nicht immer, wenn eine Plage zurückgenommen worden ist, dann sagt er, und ihr bleibt. Haha, wer ist hier der König? Ja, er spielt Katz und Maus mit den hebräischen Sklaven. 9-mal lacht er sich eins ins Häuschen. Beim 10. Mal, da schreit er nur. Er schreit vor Wut und Hilflosigkeit, dass der Gott dieses kleinen Sklavenvolkes seine gesamte Erstgeburt getötet hat. Und dann lässt er sie ziehen. Auf diesem Hintergrund kann man nur die Tötung der Erstgeburt verstehen. Gott wirkt hier etwas, was sich der Mensch nicht selber geben kann. Dann führt Gott Israel aus Ägypten heraus. Er hat es doch noch geschafft. Beim 10. Mal hat er es geschafft. Und dann stehen die Israeliten vorm Schilfmeer plötzlich, ruhen aus, machen wir hier mal schön Picknick und Pause. Auf einmal hören sie hinter sich Hufgetrappel und Wagengerassel. Aha, da kommen die Ägypter mit ihrer Streitmacht an und wollen sie alle wieder zurückholen. Vor sich das Wasser, hinter sich die Streitmacht. Kein Schlupfloch, keine Fluchtmöglichkeit. Ja? Also ich kann keine Steine auf die Israeliten werfen, die dann zu Mose schreien, Mensch Mose, gab es in Ägypten keine Gräber, dass wir da hätten begraben werden können, müssen wir alle in der Wüste verscharrt werden? Ja, das ist einfach die Angst, weil man sieht, wir schaffen es nicht, es gibt keinen Ausweg für uns. Und dann ist es Gott, der sagt, Mose, sagt den Leuten, seid stille, ihr braucht euch nicht zu rühren, ich mach das. Und das, Mose sagt, ihr werdet sehen, Jahwe wird für euch kämpfen. Ihr braucht nicht zu kämpfen. Jahwe ist es, der euch hier aus Ägypten geführt hat. Jahwe ist es, der sich euch auch hier aus dieser Notsituation herausholt. Und Gott gibt einen Weg durch das Schilfmeer frei. Die Israeliten können durchgehen, die Ägypter ertrinken dort alle. Und alle verstehen, es ist einzig und allein Jahwes Werk. Und darum singen sie dann als Antwort, du hast uns gerettet, du hast die Ägypter Ross und Reiter ins Meer geworfen. Wer unter den Göttern in unserer Umgebung von den Ägyptern oder was auch immer, ist dir gleich. Wer kann so große Wunder tun wie du? Israel hat es sofort verstanden. Wir waren, ja, wie hat Luther gedichtet, mit unserer Kraft, ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es kennt für uns der rechte Mann, den Gott hat auserkoren. So, das haben die damals schon erlebt, die Israeliten. Gott kämpft für uns. Gott tut alles. Wir brauchen uns nur befreien zu lassen und Gott, diesem Gott anzuvertrauen. Und dann geht Gott mit in die Wüste. Ich erlebe das manchmal in unseren Gemeinden, dass man sagt, also wenn du dich bekehrt hast, okay, das macht alles der Herr. Aber bitteschön, dann bist du dran. Wer, du kommst nicht ans Ziel. Jetzt ist deine Verantwortung gefragt. Jetzt gib dir Mühe, reiß dich zusammen, leg die Kampfrüstung an und jetzt lauf in der Kampfbahn aber und kastei deinen Körper, dass du auch wirklich ans Ziel kommst. Das ist so eine Art Bekehrung, die Israeliten erleben. Sie erleben ja hautnah eine Rettung. Aber zuerst geht's mal durch die Wüste. Die liegt ja noch zwischen Ägypten und Kanaan. Und Gott weiß, mein gerettetes Volk wird das Ziel nicht erreichen. Die Wüste, die ist zu stark, die ist zu trocken, die ist zu heiß. Die Wüste überwältigt meine Leute. Die kommen nicht ans Ziel. Mose sagt das selber. Herr, wenn du nicht mit uns mitgehst, dann gehe ich nicht einen Schritt weiter hier. Wenn dein Angesicht, deine uns zugewandte Seite nicht mitgeht, dann bleib ich hier am Sinai stehen. Wir sind darauf angewiesen, dass du mitgehst. Und das ist das Tolle. Gott ist nicht so unbarmherzig wie wir Menschen. Gott sagt, ich weiß, dass mein Volk das Ziel nicht erreicht, das gelobte Land. Ich muss mitgehen, ich muss sie begleiten, ich muss sie tragen. Ich werde sie versorgen mit Wasser und mit Brot und mit Fleisch. Und wenn die Feinde kommen, dann bin ich es, der sie verteidigt. 2. Mose 17, der Angriff der Amalekiter. Es ist allein Gottes Wirken, der das Heil auch, dass das Heil auch wirklich bewahrt. Weil Gott mitgeht, kommen die Israeliten an. Nicht, weil die so fromm sind. Das ist so total wichtig. Und das weiß Paulus noch. Der zerstrittenen Gemeinde in Philippi sagt er, wisst ihr was? Ihr seid ein zerstrittener Haufen. Eigentlich kann Gott mit euch nicht mehr viel anfangen. Aber ich bin gewiss, dass der Gott, der das ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Weißt du, wenn du am Ziel ankommst und am Ende deines Lebens deinen Glauben nicht verloren hast, dann war das Gottes Werk, der dich die ganze Zeit begleitet hat, der mit dir gegangen ist, der dir gegeben hat, was du gebraucht hast. Nicht nur die Rettung ist wichtig. Wichtig ist genauso, dass Gott mitgeht und dass Gott uns sein Volk, jetzt sind wir Christen Gottes Volk, ans Ziel bringt. Der Paulus zeigt, dass für die neutestamentliche Gemeinde nichts anderes gilt als für die alttestamentliche. Gott macht das erstens das Unmögliche möglich und damit will ich schließen. Um deutlich zu machen, dass die Rettung wirklich ein Heilsgeschehen ist in Israel. Gott führt die Israeliten aus Ägypten raus, Gott rettet sie durch das Schilfmeer und dabei passiert etwas ganz Gewaltiges, etwas Atemberaubendes. Und damit kehre ich zum Anfang unseres zur Schöpfungsgeschichte zurück. Wir hatten ja gesehen, die Folge der Sünde, nämlich die Trennung des Menschen von ihrem Schöpfer, wird durch Gott, den Erlöser, für eine Nation durchbrochen. Eben für die hebräischen Sklaven. Und was passiert dabei? Dabei nimmt Gott diese Sklaven in seine Gemeinschaft auf. Die Geretteten bekommen eine Gemeinschaft mit Gott. Jetzt ist nicht nur der eine Abraham, sondern die vielen, die aus Abrahams Familie kommen, haben Anteil an der Chance von Gott, in Gottes Gemeinschaft genommen zu werden. All die da gerettet werden, das ganze Volk, darf plötzlich mit Gott wieder Gemeinschaft haben. Das ist das Unmögliche, was Gott unmöglich macht, die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die große, atemberaubende Sache, dass Israel das einzige Volk ist in der Weltgeschichte, das mit Gott wieder Gemeinschaft haben darf. So sagt es David in 2. Samuel 12. Wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf der Erde, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen? In der Rettung geschieht dies, dass aus einem Haufen von 12 Sklavenstämmen ein Volk wird, ja Gottes Volk wird. Und mit diesem Gottesvolk geht Gott durch seine Geschichte. Und jetzt verstehen wir, dass die Rettung aus Ägypten und die Bewahrung in der Wüste für Israel im Vollsinn Heil bedeutet, weil sie wieder mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Das, was in der Sünde verloren gegangen ist im Sündenfall. In diesen beiden Geschehnissen erlebt Israel Gottes gnädige Zuwendung. Der Retter beschenkt die Geretteten nicht nur mit Freiheit und Land, sondern auch mit einer Gabe, die unüberbietbar ist, mit seiner göttlichen Gemeinschaft. Und so beginnt die Volks- und Heilsgeschichte des 12-Stämme-Verbandes nicht mit Israels Treue zum Gesetz, nicht mit seiner Vorleistung an Jahwe, nicht mit irgendetwas, das diese Menschen ihrem Gott zu geben hätten oder auch sogar schon gegeben hätten. Es ist Israels Heilsgeschichte, beginnt mit dem, was ihr Gott, der sie liebt, ihnen zu geben vorhat und gibt. Mit einer Rettung und einer verheißungsvollen Zukunft. Mit Leben, mit wirklichem Leben, lohnenden Leben, nämlich weil in der Gemeinschaft mit Gott. Was gilt also im Alten Testament, im Gottesvolk des Alten Bundes? Gnade vor Recht? Nochmal, ich habe es ja schon gesagt. Versteht man den Satz juristisch? Nein. Er ist europäisch gedacht. Juristisch wäre, eigentlich müsste Gott die Israeliten richten und darum auch hinrichten, weil sie nicht nach dem Gesetz gelebt haben, seine göttliche Geburtsforderung nicht erfüllt haben. Aber dann muss man fragen, welche Geburtsforderung denn? Als Israel gerettet wird, gibt's die Tora da ja noch gar nicht. Die kommt doch erst, als Gott sein Volk schon durch die Wüste begleitet hat. Erst da offenbart Gott die Gebote. Die Gebote können also für den Israeliten gar nicht vor der Rettung stehen. Sie können weder als Vorbedingung noch als Gegenleistung verstanden werden. Und damit wollen wir uns morgen beschäftigen. Nein, Gnade vor Recht muss man zeitlich verstehen. Bevor Gott das Recht gibt, das Bundesrecht gibt, begnadigt er sein Volk. Und dann gilt der Satz voll und ganz. Von der Gnade aus der Gewalt des Pharao gerettet zu werden, von der Gnade in der mörderischen Sinai-Wüste vor dem Verdursten und Verhungern bewahrt zu werden, von der Gnade mit dem verheißenen Land Kanaan beschenkt zu werden, von der Gnade durch all das in der Gemeinschaft dieses guten Gottes leben zu dürfen. Von dieser Gnade lebt das Gottesvolk des alten Bundes nicht weniger und nicht weniger intensiv als die Gemeinde des neuen Bundes von der Rettung in Jesus Christus. Diese Rettung ist allerdings, müsste ich mal dick unterstreichen, kommen wir noch zu, hat einen ganz anderen Charakter. Aber die Struktur ist genau dieselbe. Das alttestamentliche Gottesvolk lebt von der Gnade seines Gottes. Gottes Gnade begründet Israels Existenz als Gottesvolk. Und diese Gnade bewahrt ihm die Existenz als Gottesvolk. Diese Gnade hat Jahwe schon in seinen beiden Bundesschlüssen mit Abraham ausgesprochen und festgeklopft. Und wehe, wenn jemand kommt und die Vorleistung, die Gabe Gottes zur Aufgabe des Menschen macht. Das Alte Testament tut das nicht. Im Alten Testament können wir nicht erkennen, dass jemand hergeht und die Gabe Gottes zur Aufgabe des Menschen umfunktioniert. Das macht erst das späte Judentum. Das kommt am Mittwoch dann. Wollen wir auch verstehen. Aber Israel lebt von der Gabe und Gnade seines Gottes und nicht von seiner Leistung. Amen.